Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Ein Hauch von Normalität wehte über die Anlage des Melbourne Parks. Zuschauer sind wieder zugelassen. Etwas mehr als 17.000 Zuschauer kamen heute zu Tag 1 der Australian Open. Es wurde ja gespielt vor Zuschauern, es wurde gespielt vor Zuschauermassen in Anführungsstrichen. Und es gab die einen oder anderen wirklich hervorragenden bzw. herausragenden Ergebnisse. Unter anderem Bianca Andreescu ist back. Herzlich willkommen auch zu unserem ersten Daily hier von Chip and Charge auf meinsportpodcast.de, dem Daily Down Under. Wir wollen euch in den nächsten 14 Tagen so häufig wie möglich die Updates von diesen Australian Open geben. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Ein Hauch von Normalität.
Ein Hauch von Normalität. Dann hauchen wir mal los.
Wir müssen mit einer Spielerin anfangen, die seit knapp 16 Monaten nicht mehr gespielt hat. Die quasi das letzte Mal gespielt hat, als die WTA Finals 2019 waren, die vorher die US Open 2019 gewonnen hat und seitdem immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen worden war. Natürlich kam dann Corona dazu, dass sie dort nicht spielen konnte. Sie hat letzte Woche eigentlich das Quarantäneturnier spielen sollen, die Grampians Trophy, hat das aber auch nicht spielen können und hatte heute ihren ersten Auftritt und alle haben sie drauf geschaut, auf die erste Aufgabe von Bianca Andreescu. Und Bianca Andreescu hat sich schwer getan. Sie hat gegen Mihaela Buzănescu gespielt, eine Lucky Loserin, die in Dubai in der Qualifikation ausgeschieden war, aber dann mit nach Australien gereist war und dort den Platz eingenommen hatte. 6:2, 4:6 und 6:3 heißt es am Ende für Bianca Andreescu. Und das, was wir gesehen haben von ihr, war in Ansätzen, glaube ich, das, was wir 2019 gesehen haben, aber es kann nur ein erster Schritt sein. Sie wird noch getestet werden in den nächsten wahrscheinlich anderthalb Wochen. Ich bin sehr gespannt, wie es für sie weitergehen wird. Aber der Auftakt, der sollte ihr Mut gemacht haben.
Ich bin mir sicher, der hat ihr Mut gemacht. Es war halt so ein BB Classic. Ich glaube, so können wir die mittlerweile nennen. Ein enges Dreisatzmatch, was sie dann für sich entscheidet. Wenn wir ein bisschen durchgehen. Ersten Satz fand ich sie gut, da hat sie vor allem gut serviert, das ist ja einer der Grundsteine ihres Spiels, im Endeffekt ist sie eine komplette Spielerin, aber wenn der Aufschlag kommt, dann wird sie halt noch gefährlicher. Im zweiten muss man sagen, und das dürfen wir in der ganzen Geschichte nicht vergessen, hat Buzănescu gut gespielt und Buzănescu war ja diejenige, die damals quasi erst im hohen Tennisalter, Ende der 20er, wirklich so richtig ins Profi-Tennis vorgestoßen ist oder in die höheren Sphären des Profi-Tennis. Sie war immer wieder verletzt gewesen, hat dann nebenher studiert, ist ja sogar eine Frau Doktor der Sportwissenschaften und hat dann eine sehr, sehr gute Zeit so 2017, 18 gehabt, hat sich dann allerdings schwer verletzt und ist irgendwie nie wieder so richtig zurückgekommen. Und da fand ich, war das jetzt einfach ein richtig gutes Match von ihr, vor allem im zweiten Satz. Sie hat dann auch die Chance im dritten Satz bei 3-3, sie sich von Buzănescu stets 0-40 beim Aufschlag von Andreescu und Andreescu wehrt die Breakbälle dann ab. Das wissen wir, ist so ein bisschen, was Andreescu auszeichnet. Das ist ein bisschen, was sie dann eben auch in ihrem Grand-Slam-Siegerinnen-Jahr ja fast zur Perfektion gebracht hat. Und gerade deswegen, glaube ich, wird sie so zufrieden sein, weil diese mentale Stärke, und sie hat ja häufig davon geredet, wie sie mit Visualisierungen arbeitet, das ist ja, was Andreescu neben der spielerischen Klasse auszeichnet. Und das hat man hier gesehen. Und ich glaube, dass sie das dann hier in dem ersten Match eben seit gut 15 Monaten abrufen konnte. Das wird ihr Zutrauen geben. Und es ist erstaunlich, dass sie es einfach wieder so hinbekommt. Und trotzdem eben zumindest ein kleines Lob oder durchaus ein größeres Lob an Buzănescu, damit sie nicht untergeht in der großen Geschichte Andreescu.
Ich muss ja zugeben, nach 16 Monaten war mir so ein bisschen entfallen, was das Spiel von Bianca Andreescu ausmacht. Und dann habe ich es wieder gesehen, wie sie teils mit grotesker Leichtigkeit Druck entfalten kann, wie sie dann ihre Gegnerinnen immer wieder zurückdrücken kann. Und das hat meiner Meinung nach Buzănescu sehr gut zu verhindern gewusst, gerade im zweiten und Mitte des dritten Satzes. Sie hatte ihre Chance. Wir hätten hier auch beinahe über eine Sensation sprechen können, dass Buzănescu hier durchgeht, weil du hast es gesagt, bei 3-3 im dritten Satz hatte Buzănescu 3 Breakbälle, aber danach machte sie kein Spiel mehr. Aber diese Leichtigkeit, mit der Bianca Andreescu den Druck ausüben kann auf ihre Gegnerin und mit der sie ja spielerisch von Defensive in Offensive das alles umwandeln kann, das ist schon bemerkenswert.
Ja, generell denke ich, war der ganze Auftritt eine Erinnerung daran, was Andreescu ins Tennis mitbringt. Und das ist einfach eine unglaubliche Portion Charisma. Sie ist eine, die, denke ich, auch auf die Gegnerinnen einen unglaublichen Eindruck macht mit der Art, wie sie eben ihr Tennis aufziehen kann und wie sie sich aus verzwickten Situationen befreien kann. Auf der anderen Seite merkt man ja auch, dass das Publikum total auf sie anspringt. Das, denke ich, hat man dann hier auch gemerkt. Du hast gesagt, es war nicht überall total voll, einfach weil nicht so viele Leute auf der Anlage waren. Aber ich denke, hier konnte man sehen, warum Tennis mit Zuschauern Spaß macht. Weil sie eben auf jemanden wie Andreescu anspringen. Und das ist eben, wenn alles klappt und Andreescu längerfristig gesund bleibt, sicherlich das, was sie eben mit ins Tennis bringt. Die Leichtigkeit des Seins und Spielens und Auftretens in der Öffentlichkeit.
Wir hören mal rein, was Bianca Andreescu selber in ihrer Pressekonferenz gesagt hat, auf, ja, so ein bisschen angesprochen darauf, wie es sich für sie angefühlt hat. Das hat sie erzählt.
It was pretty up and down. The first set was pretty decent. I felt really good going into the match. Yesterday, though, I was super, super nervous to be back playing again. But today, I had a good warm-up. Everything was fine. And then I was feeling good. I made some stupid, per se, errors during the entire match here and there. But Mihaila also did pick up her game, too. So I have to give her creds for that. I don't want to be too hard on myself. It's my first match back. I'm just super, super relieved that I was able to win today.
Bianca Andreescu ist erleichtert und ich glaube, also völlig zu Recht ist sie erleichtert, weil nach 16 Monaten weiß man einfach nicht, wo man steht und wie man auf die Gegnerin reagiert. Sie hat diese Runde gegen Mihaila Buzăneanu so gut wie möglich hinter sich gebracht und sie trifft jetzt auf Su Weijie in der zweiten Runde. Die hat gegen Svetlana Pironkova 7-5-6-2 gewonnen und dabei einen starken Eindruck hinterlassen. Su Weijie ist ja nochmal ein ganz anderes Skillset als Mihaila Buzăneanu.
Ja, und erstmal muss ich sagen, ich war überrascht, dass Weijie sich da durchgesetzt hat. Ich hätte gedacht, dass Pironkova ihren Erfolgslauf fortsetzen kann und dass sie eigentlich auch die Art von Spiel hat, um eben mit den Kniffligkeiten von Weijie umzugehen. Aber man hat gesehen, der eine oder andere Ball flog hier doch recht schnell ins Aus. Und Weijie ist ja wahrscheinlich eben schon so ein bisschen die komplexeste Spielerin der Top 100 oder in der Art, wie man auf sie reagieren muss. Ich traue es Andreescu zu, dass sie da nicht überpaced, dass sie dann nicht zu sehr aufs Gas drückt, weil das passiert eben vielen gegen Weijie, die wie einen immer und immer wieder neue Bälle mit neuen Spins und Slices spielen lässt. Aber es könnte auf jeden Fall eine sehr unterhaltsame Geschichte werden. Und Weijie hat ja hier bei den Australian Open auch schon das ein oder andere Knallermatch über die Jahre gehabt. Halep fällt mir hier ein, andere Matches, die sie wirklich zum größten Unterhaltung des Publikums bestritten hat. Also das könnte ein ziemlicher Knaller hier werden in der zweiten Runde, auch wenn ich denken würde, dass Andreescu sich da durchsetzt.
Gegen Angelique Kerber hatte sie auch mal ein ziemliches Knallermatch, so Weijie. Aber sie hat sehr, sehr gut gespielt heute gegen Svetlana Pironkova und sie ist die nächste Gegnerin von Bianca Andreescu. Venus Williams hat die Zeit so ein bisschen zurückgedreht, hat gegen Kirsten Flipkens mit 7-5 und 6-2 gewonnen und ist jetzt, hat in den 90ern gewonnen, in den Nullerjahren, in den 10er-Jahren und jetzt auch in den 20er-Jahren hat sie ein Match bei den Australian Open gewonnen. 1997 hat sie das erste Mal bei den US Open aufgeschlagen und jetzt hat sie die zweite Runde erreicht und trifft in einem Veteraninnen-Duell auf Sara Errani. Über Sara Errani hatten wir schon gesprochen, die hat Jips und auch heute sahen teilweise Ballwürfe wieder grotesk aus, dass sie 3-4 Mal brauchte, um einen Ball hochwerfen zu können. Die hat sich gegen Qiang Wang, die an 30 Gesetze durchgesetzt, mit 2-6, 6-4, 6-4. Sara Errani gegen Venus Williams, das hätte auch eine Achtelfinale 2008 sein können.
Ja, und das Erstaunliche ist ja, dass Errani, wenn ich es richtig gesehen habe, hier schon wieder einen größeren Rückstand im dritten Satz aufgeholt hat. 1-4 aus ihrer Sicht. Mhm. Wang war ja diejenige, die letztes Jahr hier gegen Serena Williams gewonnen hat und damals so ein bisschen das innere, ja, was auch immer gefunden hat. Denn sie steht eigentlich im Ruf, eine zu sein, die Nerven hat und die Matches abgibt, wie sie es heute gemacht hat. Letztes Jahr dann eben wirklich dieses sehr erstaunliche Resultat gegen Serena und Errani, ja, die kommt immer und immer wieder. Also ich meine, du hast Jips angesprochen, sie hatte die Dopingsperre drin, sie hatte schon einen Absturz vorher drin von ihren absoluten Höchstzeiten, aber sie taucht immer und immer und immer wieder auf. Ich glaube nicht, dass sie eine große Chance hat gegen Venus Williams, die wird sich den Aufschlag von Errani schon vornehmen. Aber es ist, wie gesagt, erstaunlich, dass Errani es schafft, jetzt schon wieder auf dem Weg nach oben zu sein. Und ich denke, sie hat eine ganz gute Chance, dieses Jahr wieder in den Top 80 oder so zu beenden. Und das wäre ja schon nach all dem, was in den letzten Jahren passiert ist, eben inklusive zum Beispiel dieser Dopingsperre, eine erstaunliche Geschichte.
Markéta Vondrousova hat auch die zweite Runde erreicht, gewann in drei engen Sätzen gegen Rebecca Peterson mit 2-6, 7-6, 5 und 7-5, trifft jetzt so ein bisschen auf die Feelgood-Geschichte. Rebecca Marino, wir haben schon häufiger über Rebecca Marino gesprochen, hat hier gegen Kimberly Birrell mit 6-0, 7-6 gewonnen. 10 Jahre nach ihrem letzten Hauptfeldsieg bei den Australian Open hat sie mal wieder die zweite Runde erreicht. Rebecca Marino ist ein bisschen die Feelgood-Geschichte.
Ja, 100%. Wäre da nicht eine andere Kanadierin, dann hätte sie wahrscheinlich sehr viel Aufmerksamkeit heute bekommen, wobei ich Marino so einschätze, dass sie es nicht unbedingt auf die Aufmerksamkeit abgesehen hat. Das war ja auch einer der Gründe, warum sie eben vor, wie viele Jahren waren es jetzt, wahrscheinlich 8 oder 9 Jahren damals zurückgetreten ist. Sie hat ja neben psychischen Beschwerden sich einfach unglaublich unter Druck gesetzt gefühlt. Ich sag jetzt mal von der Online-Trollarmee und anderen Leuten, die es nicht gut mit ihr gemeint haben. Und ist ja dann zwischendrin einfach zur normalen Studentin geworden, hat gerudert, ist dann wieder zurückgekommen vor einigen Jahren, war dann aber jetzt auch sehr lange verletzt und hat hier im Endeffekt auch erst so ihren richtigen Auftritt wieder seit anderthalb Jahren. Und dass sie dann hier in die zweite Runde kommt, ist erstaunlich. Und sie hätte das Match noch fast abgegeben, nachdem sie es am Anfang klar dominiert hat. Aber ich glaube, sie wird so oder so sehr glücklich sein, hier in der zweiten Runde zu sein. Sie ist natürlich die klare Außenseiterin gegen Vondrousova, die es heute auch noch fast geschafft hätte, das Match gegen Rebecca Peterson abzugeben. Und da muss man ja sagen, Vondrousova war auch so gut in Form eigentlich letzte Woche, nachdem sie jetzt auch eher anderthalb Jahre zum Vergessen hatte. Sie war die French Open Finalistin 2019, dann quasi dauerverletzt, ist nicht so richtig gut zurückgekommen damals von der Verletzung und ja, hat dann eine gute letzte Woche gehabt, hat es halt fast verspielt und ist dann sicherlich die Favoritin in der nächsten Runde gegen Marino, wobei die Geschichte von Marino eben wirklich eine sehr schöne ist.
Sorana Kistia hat ihren Coach heute nicht runterschmeißen müssen, hat gegen Patricia Maria Thiek gewonnen mit 6-2 und 6-1, trifft jetzt auf Petra Kvitova, die hatte relativ wenig Mühe gegen Gret Menin mit 6-3 und 6-4. Sarina Diaz hat gegen Tamara Sidancek mit 6-2 und 7-5 gewonnen und trifft jetzt auf Banana Parra und die hat heute Morgen gegen Angelique Kerber gespielt. Und ich hatte in der Vorbereitung auf dieses Turnier, hatte ich Angelique Kerber denn gefragt, ob sie wüsste, wo sie steht. Und dann hat sie gesagt, nein, das weiß sie nicht. Und nach 14 Tagen Quarantäne, wo sie keinen Schläger richtig angefasst hat, das wüsste sie natürlich nicht. Und das hat man in den ersten 25 Minuten heute gesehen bei diesem Match gegen Banana Parra. Parra hat wirklich sehr, sehr stark gespielt in den ersten 25 Minuten. Hat sehr viele Bälle getroffen, hat sehr aggressiv gespielt und ihr ist dieser schnelle Boden sehr entgegengekommen. Auch über Kerber kann man das sagen, dass dieser schnelle Boden ihr eigentlich entgegenkommen müsste. Aber in den ersten 25 Minuten hatte sie keine Chance. Erst als sie 0-3 im zweiten Satz zurücklag mit zwei Breaks und einige dachten, oh Gott, gibt das jetzt einen Double Bagel für Angelique Kerber? Erst da kam sie in ihr Spiel rein. Zwei Breaks im zweiten Satz aufzuholen, erwies sich allerdings als zu hohe Aufgabe und Angelique Kerber verlor am Ende mit 0-6 und 4-6. Philipp, das war ein ernüchternder Auftritt insgesamt von Angelique Kerber, aber da müssen wir ein kleines Sternchen, ohne in irgendeiner Weise Verteidigungen hier ergreifen zu wollen, da müssen wir auch diese Sternchen dran machen. Sie war 14 Tage in harter Quarantäne. Es haben ein paar Spielerinnen gewonnen heute nach der harten Quarantäne. Aber Banana Parra hat dann ihre Chance genutzt mit diesem Untergrund und vor diesem Hintergrund ihre Chance sehr, sehr gut genutzt und das Match klar gewonnen.
Und Parra ist keine schlechte Spielerin. Ich glaube, wir hatten in unserer Auslosungsvorschau sowas unter dem Motto gesagt, Parra ist talentiert, aber auch bekannt dafür, Matches wegzugeben, die sie nicht unbedingt weggeben muss. Wäre hier dann auch noch fast passiert. Kerber ist ja reingekommen im zweiten Satz und als Parra bei 5-4 dann aufgeschlagen hat aufs Match, stand es 0-40 und Kerber hätte da natürlich reinkommen können, aber da hatte sie natürlich einerseits schon einen zu großen Rückstand, vielleicht auch mental angesammelt und B, hatte ich heute nicht das Gefühl, dass sie eben aus dieser Passivzone richtig rauskommen konnte. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, was bei ihr reinspielt. Kerber ist eine, die A, so auf das Körperliche vertraut und sich B, auch in Form spielt. Und dadurch entsteht bei ihr das Selbstvertrauen. Die ist eben, glaube ich, auch von der Persönlichkeit keine, die irgendwie nach einer großen Zeit zurückkommt und dann sagt, hey, hier ist Angelique und ich hau das jetzt raus. Sondern sie ist eine, die sich das hart erarbeitet, die Selbstvertrauen. Und ich glaube, da hatte sie dann einfach jetzt nicht die Möglichkeit dazu. Und ich kann mir vorstellen, wäre sie eben jetzt zum Beispiel in einer anderen Quarantänesituation gewesen, hätte sie jetzt vielleicht die Chance gehabt, das Match hier nochmal zu drehen und wäre da vielleicht auch in der Lage gewesen, aktiver zu werden. Und wir wissen, das ist bei Kerber eben wirklich der eine Schalter, der umgelegt werden muss. Wenn sie aktiv ist, dann kann sie fast jede Spielerin gewinnen und fast jedes Turnier gewinnen. Und wenn sie den Schalter nicht umlegen kann, dann kann sie eben auch gegen eine talentierte Shotmakerin wie Perra rausgehen, die in der Lage ist, einen Ball zu beschleunigen und sich einen Court zu öffnen, die selber Linkshänderin ist und die, wie gesagt, talentiert ist, aber eher eine Nervenbündel häufig ist.
Bernarda Perra hat dieses Spiel mit 6-0, 6-4 gewonnen. Ich habe in der Nachtwache die kurze 6-Minuten-Übersicht über das, was in der Nacht geschehen ist, habe ich schon die Antwort von Angelique Kerber auf eine meiner Fragen dann mitgebracht, aber nicht jeder hat das gehört. Deswegen hören wir hier nochmal die Antwort von Angelique Kerber auf meine Frage heute in der Pressekonferenz nach ihrem Spiel gegen Bernarda Perra.
Sie haben vor dem Turnier gesagt, Sie wüssten noch nicht so richtig, wo Sie stehen. Sind Sie jetzt so ein bisschen schlau und hat sich das in irgendeiner Weise jetzt auch darauf ausgewirkt, was Sie jetzt in den nächsten Wochen dann auch planen? Nächste Woche ist dann ja noch ein WTA-Turnier zum Beispiel dann auch in Melbourne.
Ja gut, ich weiß jetzt, wo ich stehe. Also ich habe in der ersten Runde jetzt gerade verloren. Also ich muss sagen, was ich gerade schon gesagt habe, ich habe wirklich versucht, positiv zu bleiben, auch jetzt mit diesen ganzen Dingen, die hier passiert sind, mit den 2 Wochen im Zimmer sein, nicht rausgehen zu dürfen und. Habe die Tage und auch die Matches jetzt im Vorturnier versucht zu nutzen, aber natürlich ist es dann anders, wenn man auch gegen eine Gegnerin spielt, die auch in der Quarantäne war oder in der harten Quarantäne und dann erste Runde spielt gegen eine, die wirklich jeden Tag trainieren konnte und auch Punkte, Trainingspunkte spielen konnte und. Also es soll keine Ausrede sein. Ich suche nie Ausreden irgendwie von außen, aber hier muss ich leider sagen, dass ich tatsächlich glaube, dass auch das der Grund war, warum ich heute beziehungsweise in der ersten halben Stunde oder im ersten Satz immer zu spät am Ball war und bis ich meinen Rhythmus gefunden habe, war es dann am Ende zu spät. Wie meine Pläne weiter sind, das weiß ich jetzt tatsächlich noch überhaupt nicht. Und das werde ich jetzt in den nächsten Tagen entscheiden, was ich weitermache.
Angelique Kerber hat sich nicht zu Karriererücktritt oder so geäußert mit, was sie jetzt weitermacht in den nächsten Wochen, sondern wirklich dazu geäußert, was sie an Turnierplänen jetzt hat. Es gibt noch Turniere bei den Australian Open beziehungsweise in Australien und vielleicht spielt sie dann ja auch dort, um dann auch Matchpraxis zu bekommen. Sie ist ausgeschieden, genauso wie Andrea Petkovic. Die hat in der letzten Nacht gegen Ons Jabeur verloren mit 3-6, 6-3 und 4-6 in einem hochunterhaltsamen Match. Beide haben wirklich gutes Tennis gezeigt und Andrea Petkovic, die in den 14 Tagen der Quarantäne zusammen mit Garbiñe Muguruza gespielt hat, bei der hat man gesehen, dass sie dieses Training bekommen hat und bei der hat man gesehen, dass sie durchaus hochwertiges Training bekommen hat, was sie hinterher auch in der Pressekonferenz gesagt hatte. Sie hatte ihre Chance, Andrea Petkovic, um dieses Match vielleicht sogar zu gewinnen, aber am Ende ist schon Ons Jabeur ja so ein bisschen die sicherere gewesen.
Und trotzdem stimmt es natürlich schon, dass eine ideale Situation war. Jabeur hat auch in einer harten Quarantäne gesessen, ist eine, die auch dazu tendiert, so ein bisschen mit den Nerven zu wackeln, die einen unglaublichen Sprung gemacht hat in den letzten 2 bis 3 Jahren, die einfach eine körperliche Fitness aufgebaut hat, die ihr erlaubt, endlich ihr ganzes Repertoire abzugreifen und das ist ja unglaublich groß. Und bei der ich trotzdem das Gefühl habe, das ist noch ein bisschen fragil. Und Petkovic ist ja eine, die gerade hier in Australien auch den einen oder anderen Sieg geschafft hat, wo sie eine Spielerin vielleicht in so einer Situation zumindest an den Rande der Niederlage bekommen kann. Wir denken jetzt auch mal an ihren Sieg gegen Kvitova hier vor 2 oder 3 Jahren. Und das wäre wahrscheinlich eine ähnliche Geschichte gewesen, wenn das hier geklappt hätte. Und dann sieht man aber am Ende eben doch, was so erstaunlich ist an Jabeur, ist wirklich diese ganze Vielfalt in ihrem Spiel. Natürlich auch die ganzen Stoppbälle, die sie setzen kann. Und wenn Petkovic da jetzt drauf guckt, dann glaube ich, kann sie wirklich zufrieden sein. Sie ist nicht weit entfernt gewesen von einer Top-30-Spielerin. Und Jabeur hat über die letzten 15 Monate vielleicht sogar eher Top-20-Tennis gespielt. Und es sollte Petkovic eigentlich Auftrieb geben für die verbleibenden Monate ihrer Karriere. Und sie sollte doch in der Lage sein, noch den einen oder anderen Nadelstich zu setzen, auch gegen Spielerinnen von einem Kaliber von Jabeur. Und die sollte wirklich nicht unterschätzt werden.
Petkovic hat gesagt, dass sie vielleicht dieses Jahr dann ihr letztes Jahr hat. Sie wollte eigentlich ihr letztes Jahr machen, aber da war dann die Quarantäne vorbei und jetzt wollte sie es ihrem Körper überlassen, wann sie denn jetzt ihre Karriere an den Nagel hängt. Aber wir hören sie auch nochmal aus der Pressekonferenz hier heute nach dem Spiel gegen Ons Jabeur.
Ja, also mich ärgert vor allem der Anfang, da war ich super langsam, habe einfach nicht richtig den Ball geschlagen, habe ein bisschen passiv gespielt und dann ist sie zu gut, um ihr einfach die Bälle hinzuspielen und zu hoffen, dass sie das verschlägt. Und das hat mich echt viel gekostet. Und dann Mitte ab, ich würde sagen, Ende erster Satz, Anfang zweiter Satz, bis zum Schluss habe ich echt gut gespielt. Und das ist dann dieser eine Doppelfehler, den ich beim Spielball im dritten Satz mache, der wird mir, glaube ich, mich in meinen Träumen verfolgen, weil das war total nervig. Und abgesehen davon hat sie es dann auch echt gut gemacht. Und da fehlen mir vielleicht die Matches oder diese Selbstverständlichkeit, die sie dann bei wichtigen Punkten hatte, um da selbstbewusst gut, sie ist eh so eine Spielerin, ne, die dann manchmal so nicht Trickshots, sondern einfach so ein bisschen, chaotisch ist auch das falsche Wort, sondern einfach Überraschungsschläge macht. Und das ist wirklich super ärgerlich und es nervt mich gerade. Der Doppelfehler nervt mich und das Momentum Anfang vom dritten Satz war total auf meiner Seite und da hat sie einfach sehr, sehr gut serviert. Da war ich in jeder Rallye, in der ich war, die habe ich gewonnen und sie hat dann versucht, halt die Rallyes kurz zu halten und hat sehr gut serviert. Und war da, fand ich, fast ein bisschen glücklich. Und dann ab Ende dritten Satzes spielt sie es wirklich sehr, sehr gut. Und dann entscheiden nur 1, 2, 3 Punkte. Und das ist dann echt blöd.
Anja Böhr trifft jetzt auf Anna-Karolina Schmidlova. Die hat gegen Mayu Hibi mit 7-6 und 6-4 gewonnen. Caroline Garcia gewann gegen Polona Herzog mit 7-6 und 6-3 und trifft jetzt in einer durchaus Popcorn-zweiten Runde auf Naomi Osaka. Die hat heute ein Statement gesetzt. 6-1, 6-2 gegen Anastasia Pavlyuchenkova. Das war schon ein sehr starker Auftritt heute, direkt um 1 Uhr von Naomi Osaka.
Ja, aber gerade nochmal die Statistiken aufgemacht und sie hat eigentlich alles wegdominiert in dem Match. Die kurzen Punkte, die längeren Rallyes, ihren Aufschlag, den Return, also sie hat gewusst, was hier ansteht, nämlich eine Spielerin, die dreimal das Viertelfinale hier in Australien erreicht hat, auch sonst eine, die ja eigentlich zum Inventar der Top 20 über die letzten Jahre gehört hat und ist halt einfach einmal drüber rüber gefahren. Also anders kann man das nicht sagen. Und in dem oder auf dem Level ist Osaka hier wahrscheinlich eben wirklich die Favoritin, zu der wir sie auch für den Turniersieg gemacht haben. Und ich glaube, sie hat auch mittlerweile eine Ausstrahlung, die den Gegnerinnen halt auch sagt, wenn Osaka in Topform auftritt, dann wird es für dich sehr, sehr schwer. Und solche Spielerinnen haben wir eben abseits von Serena Williams relativ wenig in den letzten Jahren im Damen-Tennis gesehen. Andreescu hat mir gerade angesprochen und Osaka hat diese Art von Ausstrahlung eben mittlerweile auch. Und es war unglaublich dominant, was sie da gemacht hat. Und Pavlyuchenkova ist vielleicht im Moment einen halben Schritt hinter dem, was sie sonst ist. Hätte aber, glaube ich, hier gegen viele andere Spielerinnen gut ausgesehen.
Naomi Osaka, also in der zweiten Runde, genauso wie Arina Sabalenka, die hat mit 6-0, 6-4 gegen Victoria Kuzmova gewonnen, trifft auf Daria Kasatkina, die jetzt mit 6-1 und 6-4 gegen Katie Bolter erfolgreich war. Alize Cornet holt ein 2-4 im dritten Satz gegen Valeria Savinik auf, gewinnt 7-6 im dritten Satz, 10-7 im Match-Tiebreak. Anastasia Potapova gewinnt gegen Alison Risk, 6-2, 6-1, trifft auf Timea Babosch. Und wir können noch zwei, drei Ergebnisse drüber sprechen. Elena Rybakina tut sich sehr schwer gegen Vera Zvonareva, gewinnt mit 6-4 im dritten Satz. Ayla Tomljanovic gewinnt gegen Misaki Doi mit 6-2, 6-1, trifft auf Simona Halep, die hat gegen Lissi Cabrera mit 6-2 und 6-2 1 gewonnen. Und Iga Świątek trifft auf Kamila Giorgi in der zweiten Runde. Świątek gewann gegen Arantxa Rus, klar in zwei Sätzen. Und Giorgi gewann gegen Jaroslava Schwedowa mit 6-3 und 6-3. Über ein Spiel möchte ich noch gerade gerne sprechen. Serena Williams heute im Florence Griffith Joyner Dress hat sie gegen Laura Siegemund aufgeschlagen und das der Dress, der, wie gesagt, inspiriert war von der Olympiasiegerin eben über die 100 Meter 1988, die vor einigen Jahren schon verstorben ist. Das war das Auffälligste heute am Spiel von Serena Williams, die gegen Laura Siegemund keinerlei Probleme hatte. 6-1, 6-1. Serena Williams hatte den Gesprächsstoff wieder auf ihrer Seite.
Ja, und ich fand, sah eigentlich nicht schlecht aus. Ja. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
Doch, doch.
Und eine Sache, die halt wirklich erstaunlich ist in dem Match, auch hier ganz kurz eine Statistik, kurze Punkte, also 0-4 Schläge, gewinnt Serena Williams in diesem Match mit 40-12. Ich kann mich nicht erinnern, sowas wirklich mal auf dem Level gesehen zu haben, denn normalerweise ist das nicht ausgeglichen, aber es ist vielleicht eher eine Punkteverteilung von 60-40, auch in einem dominanten Match, und hier hat Serena Williams wirklich diese kurzen Punkte komplett dominiert, und eine Rallye, die mir, oder das war eben gar keine Rallye, aber die mir da in Erinnerung ist, es müsste, Laura Siegemund hat sich ja quasi den Aufschlag oder das Break zum 1-0 geholt, serviert, glaube bei 30-30, setzt einen ganz okayen Aufschlag in die Vorhand von Serena Williams und der kommt mit einer unglaublichen Geschwindigkeit in die Vorhand von Siegemund rein und der Ball springt dann von Siegemunds Racket ins Aus und das ist halt so ein bisschen die Dominanz, die Serena hier gehabt hat und Siegemund hat nicht den Aufschlag, um jemand wie Serena Williams sich komplett vom Leib zu halten, aber es ist schon erstaunlich, dass Serena das auf dem Level heute gemacht hat. Und wenn sie so spielt, dann gehört sie hier doch zur Riege der Favoritinnen, würde ich meinen.
Hat letzte Woche schon sehr gut gespielt, hatte dann vor ihrem Halbfinale gegen Ashleigh Barty zurückgezogen, auch so ein bisschen aus Vorsichtsmaßnahmen, aber jetzt hat sie hier wirklich eine gute Leistung gezeigt. Das waren die Damen. Wenn wir uns gleich wieder hören, werden wir über die Herren sprechen. Das war nicht ganz so spektakulär wie bei den Damen, weil die hatten heute so ein bisschen die News auf ihrer Seite, aber wir sprechen gleich über Alexander Zverev, unter anderem über Novak Djokovic auch, über Nick Kyrgios, über Stan Wawrinka etc. Das gleich hier bei Chip in Charge und unserem Daily Down Under, unserem Daily zu den Australian Open.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Alexander Zverev hatte letzte Woche drei okaye Auftritte bei dem ATP Cup, hatte sich aber im letzten Match so ein bisschen verletzt. Der Rücken tat weh, Bauchmuskeln taten weh, wie er selber dann auch gesagt hat. Und er hatte eine erste Runde vor sich gegen Marcus Giron, die es so ein bisschen in sich hatte. Giron kann ein sehr, sehr unangenehmer Spieler sein. Und das hatte sich dann auch im ersten Satz gezeigt. Giron konnte einen 2 zu 4 Rückstand aufholen und konnte den ersten Satz im Tiebreak gewinnen. Der zweite Satz ging dann im Tiebreak an Alexander Zverev, nachdem der schon wieder einen Break-Vorsprung hergegeben hatte, dann musste der Schläger dran glauben, den hat er so ein bisschen pulverisiert und als er diesen zweiten Satz gewonnen hatte, da ging es dann in eine Richtung, Zverev gewann dann die Sätze 3 und 4 mit 6 zu 3 und 6 zu 2, hat aber hinterher gesagt, dass er so ein bisschen Probleme hatte mit Bauchmuskeln und mit dem unteren Rückenbereich und trotzdem wird er froh sein, diese Aufgabe hier so halbwegs anständig über die Bühne gebracht zu haben.
Ja, und wenn wir den Bogen noch mal ein bisschen weiter aufziehen, dann sehen wir, er hat eine sehr gute Leistung beim ersten Aufschlag gebracht, nicht super viele Aufschläge reinbekommen wie im letzten Jahr, aber wenn er sie drin hatte, dann hat er wirklich gut eine gute Anzahl an Punkten gewonnen. Auch beim zweiten war es eigentlich solide. Also es erinnerte von den Voraussetzungen ein bisschen ans letzte Jahr. Man muss eben sagen, Giron ist kein Spieler, der jetzt wahrscheinlich einen Zverev normalerweise über 5 Sätze schlagen würde, aber der einfach so der klassische amerikanische College-Spieler ist, der war ja auch, war ein sehr erfolgreicher College-Spieler, hat sich nie jetzt in der oberen Ebene der ATP-Tour etabliert, aber spielt einfach super solide seit Jahren und so ist ja auch sein Spiel aufgebaut. Du bist jetzt nicht jemand, der ein Match einfach wegschenken wird, auch nicht gegen Alexander Zverev. Und dass Zverev sich da rausgewonnen hat, das haben wir in den letzten Jahren ja zur Genüge schon gesehen, dass ihm sowas gelingt, auch in engen Matches, wäre natürlich für ihn wirklich um einiges schwieriger geworden, hätte den zweiten Satz verloren, aber ich denke, so kann er eigentlich ganz zufrieden sein und die Grundlage für jedweden Grand Slam Erfolg von Alexander Zverev wird über den ersten Aufschlag kommen und wenn er da nochmal die Prozente ein bisschen höher bekommt, dann denke ich, sollte das für ihn in den ersten Runden passen. Wobei ich gespannt bin auf die zweite Runde gegen Maxim Cressy. Obwohl Cressy wahrscheinlich mittlerweile, ist er mittlerweile ein eingebürgerter Amerikaner. Das ist ein Serve-and-Volley-Spieler. Bin gespannt, wie Zverev damit umgehen kann. Er hat ja durchaus zum Beispiel gegen seinen eigenen Bruder ein paar Probleme gehabt, wobei das wahrscheinlich nicht nur am Serve-and-Volley-Spiel gelegen hat. Aber da bin ich gespannt, wie Zverev eben mit so einer Aufgabe umgehen wird und wie er sich dem stellt.
Ich habe Zverev Kribbeln im Bauch dann auch gefragt, ob er nervös war vor dem zweiten Satz. Das hat er darauf geantwortet.
Guten Morgen. War da auch so ein bisschen Nervosität vielleicht damit bei, weil Sie gesagt haben, gerade ich war ein bisschen frustriert, vielleicht dann auch Nervosität nach dem ersten verlorenen Satz. Das könnte hier vielleicht in die ganz schiefe Richtung gehen?
Naja, nicht Nervosität, weil ich habe immer noch das Gefühl gehabt, dass wenn ich anfange gut zu spielen, dass ich das Match irgendwie schon gewinnen werde. Klar möchte ich nicht 2-0 Sätze dahin gehen, weil dann kann es echt schwierig werden. Aber wie schon gesagt, er hat eigentlich ein gutes Match gespielt. Er ist nicht jemand, der viele Fehler macht. Er ist nicht, er läuft gut, er bringt die Bälle zurück. Er hat auch heute, fand ich, für seine Größe relativ gut aufgeschlagen. Deswegen war es kein einfaches Match und ich bin froh, dass ich jetzt weiter bin.
Der Aufschlag war durchaus gut, du hast es gesagt, er konnte nicht so immer so mit 100% Kraft aufschlagen wegen dieser Bauchmuskelgeschichte. Da sagt er, er braucht vielleicht noch 1-2 Tage, bis das Ganze ausgestanden ist. Die Vorhand, die war ein bisschen wackelig, aber er gewinnt mit 6-7, 7-6, 6-3, 6-2 und du hast es gesagt, er trifft auf Maxim Cressy aus den USA, der gegen Taro Daniel gewonnen hat mit 7-6, 7-6, 6-4. Cressy hat sich letztes Jahr zum Beispiel bei den Challengern auf Teppich hier in Deutschland so ein bisschen einen Namen gemacht. Der wird diese ultraschnellen Bedingungen, die wir in Australien haben und alle Spieler und alle Spielerinnen sprechen über diese ultraschnellen Bedingungen, der wird die sicherlich sehr, sehr lieben und da wird sich Alexander Zverev anpassen müssen. Dennis Novak ist ausgeschieden. 2-6, 4-6, 6-7 gegen Adrian Mannarino. Der ist aber allerdings auch auf so einem Boden ein ganz fieses Matchup. Mannarino trifft auch Miomir Kecmanovic, der hat gegen Kamil Majchak gewonnen mit 6-2, 6-4 und 6-3. Stan Wawrinka ganz klar durchgekommen gegen Pedro Sosa, 6-3, 6-2, 6-4. Francis Tiafoe gewinnt klar in 3 Sätzen gegen Stefano Travaglia, 7-6, 6-2, 6-2. Riley Opelka hat keine Probleme gegen Jens Son Lu gehabt in 3 Sätzen. Trifft auf Taylor Fritz, der in 4 Sätzen, in 4 knappen Sätzen gegen Albert Ramos Vinolas gewonnen hat. Novak Djokovic hatte heute auch seinen ersten Auftritt gegen Jeremy Chardy. 6-3, 6-1, 6-2. Business as usual.
Ja, würde einen jetzt auch nicht überraschen, wenn in den nächsten beiden Runden ähnliche Scorelines dort stehen werden. Tiafoe sicherlich jemand, dem es liegt, längere Matches zu spielen und der sich wohlfühlt, wenn es physisch wird. Aber ich glaube nicht, dass er spielerisch eine große Chance gegen Djokovic haben wird. Und dann würde ja der nächste Amerikaner warten, Opelka oder Fritz. Die beiden, die wahrscheinlich in diesem Jahr eben um die amerikanische Nummer 1 spielen. Da bin ich überhaupt erstmal gespannt, wer da durchgeht. Aber egal, wer es ist, wenn die beiden nicht einen Ausnahmetag beim Surf hätten, dann würden sie wahrscheinlich auch ähnlich klar gegen Djokovic verlieren. Und Djokovic, ja, ich glaube, wir können es nicht anders sagen, der muss hier als klarer Favorit ins Turnier hineingehen. Und es wird entweder eine Ausnahmesituation wie in New York brauchen oder eine Ausnahmeleistung von einem anderen Spieler, um ihn hier in Melbourne diesem Jahr zu schlagen.
Und das Interessanteste in der ersten Woche könnte ja auch so ein bisschen sein kleiner Beef sein mit Nick Kyrgios. Der hat sich dann nämlich heute auch wieder geäußert, hat gesagt, ja, von jemandem, der nackt mit nacktem Oberkörper Party feiert während einer Pandemie, von dem muss ich mir nicht unbedingt was erzählen lassen. Kyrgios selber hat gegen Federico Ferreira Silva in 3 Sätzen gewonnen, 6-4, 6-4, 6-4. Trifft jetzt auf Hugo Humbert. Der hat gegen Yasutaka Uchiyama in 4 Sätzen gewonnen. Kyrgios gegen Humbert, auf das Match freue ich mich sehr, weil auch Humbert ein unglaublich attraktives Tennis spielen kann.
Ja, und einer derjenigen ist, der in diesem Jahr noch weiter nach oben kommen könnte. Wir hatten letztes Jahr länger über ihn gesprochen in der Jahresabschlussfolge, weil er einer der Aufsteiger des Jahres war und völlig zu Recht. Und ich glaube, es ist ihm wirklich zuzutrauen, in diesem Jahr in die Top 20, vielleicht sogar in die Top 15 einzuziehen. Also da wird Kyrgios sich strecken müssen. Ich glaube, dass Kyrgios es natürlich liegt gegen Gegner oder sagen wir so, er ist jemand, der sich dem Niveau des Gegners anpasst. Ich war schon fast erstaunt, wie locker er es heute gemacht hat, aber er wird eben noch ein bisschen weiter nach oben reichen müssen, um an Humbert ranzukommen und dann könnte er in der dritten Runde ein gewisser Dominic Thiem warten. Also einfach wird es für Kyrgios nicht über die nächsten paar Tage.
Dominic Thiem muss jetzt erstmal an Dominik Köpfer vorbei. Thiem gewann heute gegen Michael Kukushkin mit 7-6, 6-2, 6-3 und wenn wir eins wissen, ist, dass es Michael Kukushkin gar nicht schnell genug sein kann auf Plätzen, auf solchen Plätzen. Und deswegen ist das ein tricky Los. Aber Thiem hatte im ersten Satz Probleme, musste auch Ersatzbälle abwehren, hat sich dann aber durchgesetzt und hat dann in den Sätzen 2 und 3 gutes Tennis gespielt, hat mit 7-6, 6-2, 6-3, wie gesagt, gewonnen. Trifft auf Dominik Köpfer, der hat gegen Hugo Delien sehr gut gespielt, mit 7-5, 6-2, 6-4 gewonnen. Und wir hören auch mal rein, was Dominik Thiem nach seinem Match gegen Michael Kukushkin dann zum Besten gegeben hat.
Mit Fans war es schon cool irgendwie, aber es war halt so ein Mittelding. Also es waren jetzt so circa Viertel voll, würde ich sagen, das Stadion. Und im Vergleich zu Adelaide oder zu US Open war es jetzt genau in der Mitte. Und sicherlich viel, viel besser als mit 0 Zuschauern, aber ist noch immer weit weg von ideal. Deshalb ja, hoffe ich, dass halt nächstes Jahr, wenn wir da spielen, das wieder voll ist. Und im Ball am Schläger habe ich immer besser gehabt. Am Anfang war ich schon nervös und habe natürlich jetzt auch wegen den letzten Wochen, wegen der Vorbereitung nicht ganz genau gewusst, wo ich stehe. Erster Satz war sehr, sehr wichtig, dass ich den gewonnen habe und dann habe ich mich immer mehr freigespielt und es war dann auch spielerisch gegen Ende immer besser.
Dominik Thiem hat sich sehr, sehr häufig schon darüber geäußert, dass der Platz sehr, sehr schnell für ihn ist. Dominik Köpfer hat eine gute Partie gebracht, aber Thiem, glaube ich, kann man sagen, der hat so die erste Nervosität abgeschüttelt.
Ja, und ist natürlich auch der klare Favorit gegen Köpfer. Ich hatte dann auch nochmal geguckt, wie viele Matches Köpfer eigentlich gegen Top 10 und Top 20 Spieler gespielt hat, weil er eben auch erst gar nicht seit so vielen Jahren vom College runter ist und eben dann doch relativ schnell nach oben gekommen ist, aber er hat wenig Erfahrung gegen Top 20 Spieler. Ich glaube, das sind 5 oder 6 Matches und dann nochmal 3 gegen Top 10 und es ist ein Sprung. Und er hat damals bei den US Open, wo er ja ein sehr gutes Match gegen Medvedev hatte, gezeigt, dass er in der Lage sicherlich ist, mit jemandem von diesem Kaliber mitzuhalten. Aber ich glaube, Thiem hat hier in den Sätzen 2 und 3 dann eben die vielleicht auch Spielroutine wieder gewonnen, als dass er hier schon der klare Favorit ist. Und für Köpfer sicherlich einen durchaus guten Gegner hier erwischt. Delian ist schon eher ein Sandplatz-Experte und der ihm droht, glaube ich, auch ein bisschen, dass er das Ranking etwas runterpurzeln wird. Aber die Chance muss ja jemand wie Köpfer auch erstmal nutzen. Und ich fand solide runtergespielt und gegen Thiem ist er sicherlich in der Lage, einen Satz zu gewinnen. Aber Thiem hat hier gezeigt für mich, auch nachdem er eben im ersten Satz zurückkommt und so eine enge Situation umschifft, dass er nicht so schnell hier rausgehen wird in diesem Turnier.
Nein, das glaube ich auch nicht. Wir müssen über französische Spieler sprechen. Corentin Moutet hat heute ein hochunterhaltsames Match gegen John Millman gewonnen. In 5 Sätzen. Millman, der letztes Jahr ja dieses fantastische Match gegen Roger Federer in der 3. Runde hier bei den Australian Open hatte, ist ausgeschieden und sehr zum Verdruss seiner australischen Landsleute. Moutet, der quasi jeden Ballwechsel kommentiert, sei er gut gelaufen oder sei er schlecht gelaufen, trifft jetzt auf Milos Raonic. Der hatte heute Morgen, ist anscheinend sehr eilig, die zweite Halbzeit des Super Bowls noch zu sehen. 6-3, 6-3, 6-2 gegen Federico Coria. Das war eine sehr starke Geschichte. Aber Corentin Moutet in 5 Sätzen weiter. Das können wir auf jeden Fall schon mal sagen. Wir haben allerdings noch weitere französische Spieler gehabt. Alexandre Müller, der hat in 4 Sätzen gewonnen, als Lucky Loser gerade noch reingekommen und hat gegen Juan Ignacio Londero gewonnen. Aber wir müssen über Benoit Paire und über Gael Monfils sprechen. Benoit Paire hat sein Match sehr klar verloren in 4 Sätzen und auch Gael Monfils hat sein Match verloren gegen Emil Roussevori. Auch das war ein sehr unterhaltsames Match. Roussevori hat am Ende in 5 Sätzen gewonnen und Gael Monfils hat hinterher sich so ein bisschen verzweifelt gezeigt in der Pressekonferenz. War den Tränen nahe und hat gesagt, ich bin im Moment in einem Albtraum drin und weiß nicht, wie ich rauskommen soll. Hat seitdem die Tennistour wieder ihr Werk aufgenommen hat, seit August, hat er kein einziges Match gewonnen. Und man sieht es ihm so ein bisschen an. Letztes Jahr um diese Zeit war er quasi der selbstbewussteste Spieler der Tour. Im Moment ist er ein Häufchen Elend.
Ja, und total verloren. So wirkt's. Und er hatte diesen guten Start ins Jahr 2020, wenn ich mich recht erinnere, eine ganz enge Niederlage dann gegen Djokovic drin gehabt. Müsste im Nahen Osten gewesen sein, ein Match, was er hätte gewinnen können. Wäre spannend gewesen, wie es für ihn weitergegangen wäre, hätte es die Pandemie nicht gegeben oder wäre die Tour fortgesetzt worden. Aber eben er ist definitiv im Moment auf der Verliererseite des Lockdowns oder der Rückkehr aus dem Lockdown. Und für mich war hier noch weniger erkennbar, was so sein Spielkonzept eigentlich ist. Alle 3, 4, 5 Minuten scheint es irgendwie zu wechseln, worauf er sich verlassen will. Und ja, er hat halt unglaublich viele Möglichkeiten, technisch und athletisch. Und da ist es vielleicht manchmal schwer, eine ganz klare Marschrichtung zu entwickeln, als wenn man etwas limitierter ist als Monfils. Aber es ist ihm ja durchaus gelungen in den letzten Jahren. Und er hat wieder aufs Top-10-Niveau aufgeschlossen. Aber das war kein Top-10-Niveau. Das war ein gutes Stück davon entfernt. Und ja, man kann gespannt sein. Er hatte ja Ende letzten Jahres schon eine Pressekonferenz gegeben, wo die Vermutung war, oh, tritt er vielleicht zurück. Dann hat er nur so ein bisschen berichtet, dass es ihm eben nicht so gut geht. Ja, mal schauen. Er sollte jetzt, wenn der Sand denn dann in der Form kommt, wie wir es alle hoffen, sollte er da vielleicht nochmal seine Form wiederfinden können. Ansonsten, ja, hoffentlich geht es nicht dem Ende von Gael Monfils Karriere zu.
Bernard Tomic hat davon profitiert, dass er gegen Yuichi Sugita nicht die ganzen 5 Sätze spielen musste. Sugita musste aufgeben. Tomic steht in der 2. Runde, trifft auf den Sieger aus der Partie. Shapovalov gegen Sinner, die spielen gerade im Moment. Und ich habe Yannick Sinner am Wochenende gesehen beim Vorbereitungsturnier und habe gedacht, Junge, du spielst ganz schön viel für ein Vorbereitungsturnier. Und die beiden sind gerade im 4. Satz. Und wenn was wirklich Großes passieren sollte, werden wir morgen dann nochmal darüber sprechen. Aber Yannick Sinner hat die Vorbereitung sehr ausgekostet. Und hier im 4. Satz sieht er auch aus, als ob er so ein bisschen konditionelle Probleme habe.
Ja, ich meine, da bin ich wirklich gespannt, wie sehr das noch ein Thema werden wird in den nächsten Tagen, weil Sinner ja eben nicht nur wie zum Beispiel Felix Auger-Aliassime das Finale, der hat auch lang gespielt, aber der hat eben nicht noch solche Marathon-Matches teilweise drin gehabt wie Sinner. Und vielleicht ist es in der jetzigen Phase der Karriere von Sinner okay, wenn er quasi einen Turniersieg mitnimmt, zwar der zweite in Folge und dann abreißt, aber an sich hatte er ja schon das Level, um auf, um auf Grand Slam-Ebene weit zu kommen. Er hat ein Viertelfinale bei den French Open erreicht und ich finde, er hat nochmal einen Sprung in den letzten Monaten gemacht und er ist wahrscheinlich im Moment sogar vom Level her ein Top-20-Spieler, aber er trifft jetzt hier eben auf einen weitestgehend ausgeruhten Denis Shapovalov, der auch nah am Top-10-Level dran ist. Ist ein bisschen bitter, dass es das Match jetzt schon in der ersten Runde gab, aber es ist auch bisschen bitter, vielleicht, dass Sinner da keinen Weg aus der Situation rausgefunden hat. Und vielleicht, wie gesagt, vielleicht war dieser zweite Turniersieg auf lange Sicht wichtiger, aber ich glaube, er hätte eigentlich gute Chancen hier in Australien. Ich will jetzt noch nicht so reden, als hat er es schon verloren, aber ich bin mir nicht so sicher, ob er aus der Situation rauskommen wird.
Diego Schwartzmann hat in 4 Sätzen gegen Elias Humer gewonnen. Benoit Paire, ich habe es vorhin gesagt, gegen Igor Gerasimov unterlegen. Gerasimov trifft jetzt auf Aslan Karatsev, der hat gegen Gianluca Maga gewonnen. Felix Auger-Aliassime, über den können wir noch sprechen, der hat gegen Cedric Marcel Stäbe mit 6-2, 6-4, 6-2 gewonnen, hat gar nichts anbrennen lassen. Erste Runde Australian Open ist nicht so schlimm wie Finale bei einem 250er-Turnier, weil da sieht er im Moment sehr, sehr lost aus.
Ja, was war das 6. Finalniederlage jetzt, glaube ich?
7. 0-14 Sätze.
Ja, das ist wirklich problematisch. Das sollte ihm nicht passieren. Und ja, er hat ein paar gute Gegner dabei gehabt. Er ist jetzt zum Beispiel auf einen Alexander Zverev schon getroffen, aber hat diesmal gegen Dan Evans verloren. Jemand, der sehr gutes Tennis spielt, aber der ist sicherlich in Reichweite für Auger-Aliassime. Und ich bin sehr gespannt, ob da jetzt irgendwelche Narben bleiben werden. Also es gibt sicherlich Spieler, die von sowas zurückgekommen sind. Stan Wawrinka, glaube ich, war am Anfang seiner Karriere jetzt auch nicht der große Finalkünstler und wir müssen heraufstreichen, 7 Finals in dem Alter reich zu haben, ist bemerkenswert, aber ganz offensichtlich steht er sich ja da im Weg. Und man sieht es, finde ich, auch in seinem Spiel. Er hat ja häufig schon ein Top-10-Level, aber er tendiert eben auch zu Doppelfehlern, er tendiert dazu, Phasen in einem Spiel zu geraten, wo er das eigentlich im Griff hat und dann entgleitet es ihm komplett. Also ich denke, das ist ein gewisses Abbild von dem, wie es noch in Auger-Aliassime aussieht. Und vielleicht kommt da irgendwann der große Moment und dann kippt alles in die andere Richtung und dann ist er auf einmal ein Top-5-Spieler. Da hat er keine Frage das Level für. Oder aber er quält sich da länger mit. Ich bin mir auch nicht ganz sicher.
Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall das Finale beim Vorbereitungsturnier war zwischendurch bitter mit anzuschauen. Das muss man tatsächlich so sagen. Es war nicht so richtig schön. Pablo Carreño Busta, das Matchup oder die Revanche von 2019 bei den Australian Open gegen Kei Nishikori gewonnen. 7-5, 6-7, 6-6, 6-2. Es war ein gutes Spiel. Nishikori sollte daraus tatsächlich so ein bisschen was Positives rausziehen, weil er nach langer Verletzungspause jetzt wieder wettbewerbsfähiges Tennis spielen kann. Carreño Busta trifft auf Jiří Veselý. Der hat in 5 Sätzen gegen Kimmer Kopejans gewonnen. Und Grigor Dimitrov hat in einem, ja, vor 5 Jahren hätten wir es Viertelfinale genannt, gegen Marin Cilic gewonnen, 6-4, 6-2, 7-6. Bei Marin Cilic und Tiebreaks und engen Situationen im Moment sieht es auch ganz bitter aus.
Ja, und wir müssen sagen, war eine gute Aufschlagsleistung von Dimitrov. Der kann zufrieden sein mit seiner Leistung, aber bei Cilic ist halt auch die Frage, reitet er dem Sonnenuntergang entgegen? Es sieht ein bisschen so aus. Ich meine, er stand hier vor 3 Jahren noch im Finale. Und auch vor 2 Jahren hatte er zumindest bei Grand Slams noch ein hohes Niveau. Und es kann sein, dass er einer derjenigen war, der einfach Probleme hatte, aus der Lockdown-Phase zurückzukommen. Aber wenn ich ehrlich bin, ich sehe es nicht mehr in ihm. Ich rechne auch nicht mehr mit dem ganz großen Comeback. Zumindest nicht in Richtung Top 10, Top 15. Ich glaube, dass der Zug für ihn abgefahren ist.
Wir werden sehen in den nächsten Monaten und Jahren. Das war der Tag 1 der Australian Open und wir können sagen, das war schon ganz unterhaltsam, was wir heute gesehen haben.
Ja, und die große Frage, die werden wir erst in den nächsten Tagen sehen, welche Auswirkungen hatten jetzt die verschiedenen Formen von Quarantäne, durch die alle durchgegangen sind. Und wenn wir jetzt morgen den Tag ähnlich überstehen wie heute, dass also die allermeisten großen Namen durchkommen, dann ja, kann man gespannt sein, wie sich das im Laufe des Turniers auswirken wird. Denn da würde ich wirklich vermuten, dass wir dann irgendwann einen Abfall von denjenigen sehen werden, die zum Beispiel in einer harten Quarantäne gesessen haben, vielleicht irgendwann so im zweiten, dritten, vierten Match, dass die das eben nicht aufbauen konnten, was andere in der Lage waren aufzubauen. Gerade natürlich in dieser Adelaide-Bubble, wo die Bedingungen ja anscheinend dann nochmal etwas angenehmer waren als jetzt für diejenigen, die in Anführungszeichen nur 19 Stunden in Quarantäne sitzen mussten.
Wir werden darüber sprechen in den nächsten Tagen mit unseren Dailies Daily Down Under. Das war Tag 1. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Da machen wir in den nächsten Tagen noch eine ganze Menge. Und ja, heute Nacht um 1 geht's weiter. Früh schlafen gehen und dann morgen dann früh wieder dabei sein. Und morgen werden wir dann auch wieder ein Daily Down Under haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung. Und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog. Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.